So tickt Berlin. Dein Podcast von und mit Nikolai Tegeler.
Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe von So tickt Berlin. Ja, heute ist mittlerweile, ja man kann es glaube ich schon sagen, es ist Winter, es ist Herbst, nein Herbst, es ist noch nicht Winter, aber es ist Herbst, es ist trübe, es ist grau und ich befinde mich in Charlottenburg im Café Olé, ein wirklich unscheinbares, süßes Café von außen, aber wenn man reingeht, offenbart sich nicht nur eine großartige, leckere Küche, sondern auch wunderbar geschmacklich, farblich abgepasste, gute Smoothies. Das ist alles unbezahlte Werbung. Wirklich ein süßes Café an der Kantstraße, an der Wilmersdorfer sozusagen. Und ich treffe heute hier einen wunderbaren, tollen Gast. Sie ist Schauspielerin, sie ist Podcasterin, sie ist Aktivistin, sie ist Influencerin. Oh Mann, also die Latte hängt hoch. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo Olivia.
Hallo Nico, was für eine Ehre, dass ich jetzt auch endlich mal bei deinem Podcast dabei sein kann.
Die Ehre gebe ich aber gleich zurück. Schön, dass du da bist oder dass wir hier sein dürfen. Das ist ja sozusagen das Café, wo wir uns kennengelernt haben.
Ja, nee, kennengelernt stimmt nicht. Wir kennen uns schon von irgendwelchen, wie das so ist, das habe ich mir früher schon immer gedacht, warum fragt man Schauspieler oder Schauspielerinnen, woher kennt ihr euch? Und dann antworten die immer, naja, man kennt sich eben so von Veranstaltungen und so. Und so ähnlich ist es bei uns hier auch, abgesehen davon, dass wir mal in der gleichen Agentur waren.
Stimmt.
Aber das erste Mal, dass wir uns so richtig absichtlich getroffen haben, war hier im Café Olé.
Oh, der ist ja lecker.
Ja, ich weiß. Ich habe auch gerade den Smoothie. Wir trinken gerade beide den gleichen richtig krass grünen Smoothie. Oh. Und er schmeckt wie Basilikum.
Voll krass. Ja, aber lecker. Irgendwie lecker. Also, zum Glück ist da noch ein bisschen... Irgendwas ist da drin.
Spinat.
Weißt du was? So im Abgang ist da so eine Art...
Wodka. Nein, natürlich nicht.
Nee, du musst gesund. Ja noch arbeiten gleich.
Ja.
Wie heißt denn das?
Doch, sowas Süßliches ja, ne? Ist es aber, ne?
Am Ende.
Ist irgendwas Süßes. Ich weiß nicht, ich bin da ganz schlecht drin. Ich kann ja auch nicht kochen.
Ach was?
Deswegen, nee, überhaupt nicht.
Was? Wer kocht denn bei euch?
Mein Mann.
Ach was?
Und die Restaurants und Lieferdienst. Oder zählt Müsli auch als Kochen? Man muss schließlich Milch hinzufügen.
Immerhin.
Ja. Oder Ersatz. Ich kann gar nicht kochen, deswegen, ich kann auch überhaupt nicht so gut rausschmecken, wie was schmeckt. Ich weiß immer nur, oh, schmeckt lecker, nicht so lecker.
Olivia, ich freue mich wirklich, weil, genau, also wir haben jetzt schon festgestellt, dass wir uns schon eine Weile kennen und ich finde, du bist mir immer aufgefallen als super aktive, energiegeladene Powerfrau. Warst du das schon immer?
Ja, ich glaube nur, dass das früher vielleicht nicht so positiv aufgefallen ist. Ich habe heute erst meinem Mann erzählt, dass ich früher immer in der Grundschule musste ich raus aus dem Klassenzimmer und musste vor der Tür sitzen. Das war so meine Strafe, weil ich immer so der Clown war, dieses Typische. Ich kann mich gar nicht dran erinnern, aber angeblich habe ich immer Streiche gespielt und so.
Ach was, den Mitschülern oder den Lehrern?
Den Lehrern. Und ich habe auch der Lehrerin, meiner Grundschullehrerin, am Ende von, also ich bin in Österreich aufgewachsen, in Wien, und da geht man 4 Jahre in die Grundschule. Ich glaube, hier sind es ja 6 Jahre oder so, oder? So ein anderes Prinzip.
Für manche auch 10.
Ja. Ja, auf jeden Fall nach diesen 4 Jahren habe ich dann so ein Abschlussgeschenk an meine Lehrerin gemacht und habe ihr in einem selbstgeschriebenen und selbstgebundenen Buch alle Streiche aufgezählt, die ich ihr gespielt habe. Und sie fand es aus irgendeinem Grund gar nicht mal so schön oder lustig. Ich fand, das war das genialste Geschenk ever.
Voll, hast du dir richtig Mühe gemacht,
ja,
oder?
Ja, total. Ich habe mir richtig Mühe gegeben. Ich habe das auch noch irgendwie so dann illustriert und so.
Ach,
also,
ist ja süß.
Ja, Frau Geber an dieser Stelle.
Also...
Ich hoffe, es geht Ihnen gut.
Genau, du sagst es gerade. Also du hast das Licht der Welt erblickt in Wien.
Mm-mm.
Ach was?
Nein. Auch wo nicht. Ist deine Recherche hin?
Ja, Moment, das frage ich ja hier.
Achso, das ist die Recherche. Nee, ich bin tatsächlich in Wiesbaden geboren. Oder wurde in Wiesbaden geboren oder bin geboren? Ich weiß nicht. Ich bin ja...
Also ich wie würde sagen, das? Du wurdest.
Ich wurde geboren in Wiesbaden.
Du wurdest erzeugt.
Genau. Na, das weiß ich wiederum nicht. Aber ich wurde geboren in Wiesbaden und bin dann als sehr... kleines Baby oder junges Baby nach Wien gezogen und habe da einen Großteil meiner Kindheit verbracht.
Also an Wiesbaden hast du sozusagen gar keine Erinnerung?
Nee, weil ich bin dann auch irgendwie in Frankfurt aufgewachsen.
Aha.
Oder nicht in Frankfurt, sondern so ein Vorort, beziehungsweise nicht aufgewachsen, so die ersten 3 Monate meines Lebens aufgewachsen und dann bin ich nach Wien gezogen. Und da war ich dann, bis ich 16 war, und dann habe ich kurz einen Abstrich in die USA gemacht, dann war ich in Singapur.
Genau, das wollte ich gerade. Warte.
Ja, so unangenehm, so über sich selbst zu reden.
Ist doch total
sagt
spannend.
Sie und redet die ganze Zeit über sich selbst.
Nein, ich finde, darum geht es ja auch. Ich will dich ja kennenlernen und ich hoffe, dass am Ende unsere HörerInnen auch alle irgendwie was Gutes von dir mitnehmen und im besten Fall sogar so motiviert sind, dass sie Bock haben, irgendwas in die Tat umzusetzen. So, weißt du, das möchte ich immer irgendwie mit diesem Podcast erreichen. Steht in deinem Ausweis Wiesbaden, Geburtsort?
Wiesbaden-Dotzheim. Frag mich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß heute noch nicht, was dieses Dotzheim da soll.
Dotzheim?
Wiesbaden-Dotzheim. Da war anscheinend das Krankenhaus, in dem ich geboren wurde.
Ist ja verrückt. Warst du da mal wieder?
Ich war irgendwann, als ich dann, also ich habe ja dann wirklich sehr, sehr lange nicht in Deutschland gelebt. Und als ich dann wieder nach Deutschland gezogen bin, habe ich mal kurz einen Abstecher nach Wiesbaden gemacht, um mir das Ganze mal anzugucken. Ich kann mich aber nicht mehr so richtig daran erinnern, außer dass ich dachte, es scheint eher so doch auch eine reichere Gegend zu sein. Also, aber ich war natürlich auch eher so im Zentrum unterwegs und ich konnte mich noch an das Wiesbaden Theater erinnern, an das Theater in Wiesbaden, weil ich da dachte, oh ja, da möchte ich mal spielen. Aber so wie ich immer, wenn ich ein Theater sehe, denke ich mir, da möchte ich spielen. Geht's dir auch so? Du bist doch auch Schauspieler. Und denkst, hast du nicht auch immer Bock bei jedem Theater, da würde ich gerne mal spielen?
Also auf jeden Fall eine magische Stimmung, gerade wenn man so davor steht und diese, auch Stadttheater sind ja total schön, ne? Also diese impulsanten, großartigen, ja teilweise auch Jahrhunderte alten Gebäude zu sehen, ja, finde ich total spannend. Stimmt, also ich muss nicht überall, ich habe mal, in meiner Anfangszeit war tatsächlich mal in Eisleben. Dieses Theater gibt es glaube ich gar nicht mehr, das ist jetzt aufgegangen in so einen Theaterverband, das war das Theater Eisleben und also ich war da gern, aber das, woran ich mich wirklich sehr gerne erinnere, war immer die asiatische Küchen-Kantinchefin, die mir Eierrei gemacht hat und es war so lecker, dass ich, das war das Schönste da, in Eisleben, in dieser Kantine habe ich Eierrei gegessen.
Das ist doch schön, ja, das war toll. Gute Erinnerung.
Ja, obwohl so Eisleben ist jetzt auch nicht hässlich, um Gottes Willen, aber ich dachte mir, boah, wenn ich jetzt hier mein Leben lang spielen müsste.
Verstehe ich. Also ich habe auch, früher war es immer mein Traum, als ich dann Schauspiel studiert habe und ich habe ja in London studiert, weil, Fun Fact, ich hatte mich nur an einer Schule im deutschsprachigen Raum beworben, das war das Max-Reinhardt-Seminar und das nur auf Drängen meiner Eltern hin, weil sie wahrscheinlich wollten, dass ich bei ihnen in der Nähe bin. Und ich konnte noch nicht mal meinen klassischen Monolog, also man muss dann immer bei so einem Schauspielschulen, Aufnahmeprüfung braucht man so einen modernen Monolog und einen klassischen Monolog. Und meinen klassischen Monolog konnte ich noch nicht mal richtig auswendig. Und dann habe ich im Endeffekt dann Shakespeare improvisiert. So ist natürlich ganz in die Hose gegangen und ich bin nicht mehr in die zweite Runde gekommen. Aber ich hatte auch wirklich keinen Bock. Und dann habe ich in London studiert und dachte mir immer, ist ja egal, auch wenn ich in London studiert habe, ich möchte später an einem staatlichen Theater in Deutschland arbeiten.
Wow.
Und wurde dann aber nirgendwo eingeladen, weil das ist so, die Theater bekommen ja wahnsinnig viele Bewerbungen und dann, sobald man sieht auf dem Lebenslauf, du hast irgendwo im Ausland studiert, wirst du natürlich nicht eingeladen. Und da war ich dann zuerst sehr traurig, bis ich ein paar Leute getroffen habe, die wirklich an staatlichen Theatern, also an Staatstheatern oder Stadttheatern arbeiten und wirklich so über mehrere Jahre und ich dann auch gemerkt habe, wie gelaugt die ganz oft sind und weil es ja immer nur, also wenn du dann auch nicht gerade der Favorite vom Intendant oder der Intendantin bist, kann es sein, dass du immer nur den dritten Baum von links spielst und das ist natürlich dann auch kacke, hat
und man
auch keinen
Bock drauf. Ich meine, da hast du zwar eine sichere Stellung und bist vielleicht an einem der größten Häuser dieser Nation, aber so richtig zu tun und erfüllend ist denn dieser Beruf auch nicht,
nee.
Finde ich auch. Hast du recht, stimmt.
Ja.
Ich wollte immer selbstständig sein, also ich wollte immer frei sein.
Krass.
Und war ja dann in Magdeburg auch oder in Kassel und habe da an kleinen und großen Häusern gespielt und ich war aber immer froh, wenn ich wieder gehen durfte. Also nicht jetzt, weil ich es da, dass ich das da doof fand, sondern ich wollte nicht so lange bleiben. Ich dachte, das Leben bietet mir noch mehr. Also das Leben ist ja wie ein Abenteuer, wie eine Fahrt. Und wenn ich immer zu lange wo bin, wird mir das langweilig. So, weißt du, was
ich meine? Ja, das kann ich so gut nachvollziehen. Das hatte ich auch immer. Ich wollte auch immer, also es ging dann sogar so weit, dass ich immer nur so 3 Jahre eigentlich in einem Land leben wollte. Das war früher immer mein Plan. Und dann war ich in Deutschland und dann habe ich Kinder bekommen und jetzt ist sowieso alles nochmal anders, weil man dann doch mit Familie nochmal anders denkt, obwohl wir immer noch nicht ausschließen, irgendwann wieder auszuwandern und ganz woanders hinzuziehen, weil das einfach so viel für einen macht. Also ich finde immer, ich höre auch ganz oft dann, wenn wir planen, okay, wir wollen vielleicht mal nach Kanada auswandern oder so, dann heißt es immer, ja, aber was ist mit den Kindern? Das ist doch total schlimm. Die haben doch ihre Umgebung und ihre Freunde und Freundinnen. Aber im Endeffekt weiß ich aus eigener Erfahrung, zumindest für mich, war es das Allerbeste, was passieren konnte, dass ich immer woanders gewohnt habe. Es broadened your horizon. Ich kann es auf Englisch sagen.
Erweitert deinen
Horizont. Den Horizont. Dankeschön. Ja. So schwer ist es doch nicht mit dem Deutschen.
Ja,
ich habe es
halt
doch
schon
verkackt. Ja.
Nee, aber toll. Du sagst was ganz Schönes. Ich bin innerhalb der Stadt, also Berlin, ganz viel umgezogen und war auch immer aus meinem gewohnten oder wurde aus meinem gewohnten Umfeld rausgerissen und es tat mir schon als Kind weh. Also ich bin im Westteil groß geworden und bin da ganz viel umgezogen und das war schon krass, weil so ich hatte meine Kieze auch als Kind schon und wenn du da rausgerissen wirst und in ein anderes Kiez gehst, dann sind es immer wie Meilen. Je älter du wirst, desto kürzer sind natürlich die Wege, weil du natürlich auch die Zusammenhänge mehr verstehst. Es ist so ein bisschen wie, wenn du dich daran erinnerst, damals Sommerferien, 6 Wochen waren irgendwie
ewig.
3 Monate und jetzt sind wir älter geworden, ein bisschen, sag ich mal, reifer und dann sind 6 Wochen irgendwie schwupp, um.
Ja,
so, und das ist
stimmt.
Natürlich ein Perspektivenwechsel, der da, ich würde jetzt nicht sagen älter, aber im.
Hast du immer auch Schule gewechselt dann?
Ja.
Krass, okay, ja, weil das ist schon nochmal, aber...
Ich habe mich immer gerettet vor der Versetzung, also ich war nie so ein richtig guter Schüler, also ich hatte dann immer Glück, dass ich so
durchgerutscht bin. Ja, dass du so durchgerutscht bist.
Aber ich finde, das ist eine total schöne Einstellung, weil es hat mir ganz viel gegeben, weil ich durch diese vielen Umzüge immer wieder mich auch neu einstellen musste. Das ist natürlich nicht für jeden gut und es hat natürlich auch wehgetan, aber ich war da... Sehr schnell, früh musste ich mich immer wieder auf neue Situationen einlassen und auch auf neue Menschen, was glaube ich auch ein Vorteil ist in der heutigen Zeit.
So. Absolut, ich finde das auch so einen krassen Vorteil und da sind wir fast schon an einem meiner Lieblingsthemen und zwar Selbstfindung. Ich kann nämlich damit gar nichts anfangen. Es sagen ganz viele Leute immer so, ja, und du musst dich ja selber finden und wer bist du eigentlich? Und ich habe keine Ahnung, wer ich bin und es geht mir aber gut damit, weil ich möchte immer die Flexibilität bewahren, dass ich mich jeden Tag neu erfinden kann und dass ich mich nicht irgendwie festlege auf etwas und mich selber in eine Schublade stecke, weil das wird oft genug sowieso von außen schon getan. Und das ist das Gute, wenn du auch viel umziehst, du lernst ja auch immer wieder eine neue Seite an dir kennen, weil man im besten Falle, also ich würde mal sagen, im besten Falle, lässt du dich ja auf die Menschen in deinem Umfeld ein und passt dich ja auch ein bisschen an.
Voll.
Und ich finde das total hilfreich. Natürlich könnte man das auch irgendwie, gibt es bestimmt auch Menschen, die das als Charakterschwäche ansehen, weil sie sagen, oh, du hast irgendwie keine Prinzipien oder bist dir nicht treu. Aber das eine ist für mich, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe.
Voll.
Prinzipien kann man haben, aber sich anzupassen oder irgendwie...
Ich weiß, was du meinst, so eine Fahne im Wind, die immer dahin weht, wo es dann am meisten herströmt. Aber ich finde, das ist eher ein... Ich finde, das hat was mit Leben zu tun und dem auch gegenüber positiv und offen zu stehen, weil du offen bist, also neugierig. Ich glaube, Neugier und Offenheit für dich und dein Leben ist halt toll. Das ist ein wahnsinnig spannendes Thema. Witzig, wollte ich gar nicht mit dir darauf zu sprechen kommen, aber das ist so schön an diesem Podcast. Natürlich habe ich mir was zurechtgelegt, aber... Also ich hatte mal eine Klammer gesetzt, ich hatte mal mit einer jungen Kollegin auch, die auch Schauspielerin und Filmemacherin und ich wollte eigentlich über ihren Film sprechen und wir sind dann aber geendet Thema Erziehung und Bildung in Deutschland.
Was
ist das? Also ist ganz verrückt. Also, aber ein tolles Thema, Olivia. Ich finde es krass, weil ich, oh Gott. Wer singt denn hier? Gibt's ja gar nicht, oder?
Nein. Ich hau manchmal so einen Song raus.
Ach so. Selbstfindung. Du bist ja immer noch eine junge Frau, du bist Mutter. Da wollte ich nochmal drauf zu sprechen kommen. Wie schaffst du das? Ich meine, du bist berufstätig. Du drehst in einem der erfolgreichsten Formate Deutschlands oder im deutschsprachigen Raum. Gute Zeiten, schlechte Zeiten, man kann das ja einfach sagen. Das heißt, du bist ja da auch voll eingebunden. Du spielst Theater, siehe zum Beispiel Jedermann. Wie kriegst du Privatleben und Beruf? Wie geht denn das bei dir?
Also das ist immer so lustig, dass diese Frage, mich würde mal interessieren, ob du die zum Beispiel auch einen Mann stellen würdest.
Ja.
Weil das Lustige ist, es wird immer mir gestellt und es wird immer diese, das ist so krass, du bist Mutter, du hast 2 Kinder und gleichzeitig arbeitest du auch so viel. Und ich kann immer nur antworten, mein Mann ermöglicht mir das alles. Mhm. Der ist zu Hause bei den Kindern, übernimmt wirklich einen Großteil der Care-Arbeit und ich glaube, dass das für viele Menschen auch noch ganz erstaunlich ist. Also für dich vielleicht nicht, aber ich merke das immer wieder in Interviews und immer wieder, wenn ich neben einem männlichen Kollegen stehe, der auch Familie hat und genau das gleiche Pensum hat wie ich, der wird dann irgendwie was anderes gefragt. Echt? Und ich werde immer gefragt, wie schaffst du es eigentlich, Karriere und Familie unter einen Hut zu kriegen?
Jetzt bist du leider eine Frau, oder in Anführungsstrichen eine Frau, wenn du jetzt hier Oliver wärst, hätte ich dich genauso gefragt.
Was heißt da in Anführungsstrichen eine Frau? Ich bin wohl wirklich eine Frau ohne Anführungsstriche.
In Bezug auf die Frage, weil ich finde, weißt, wenn du jetzt ein Mann wärst, hätte ich dich auch gefragt, weil ich finde das ganz spannend, weil du hast ja, das ja, wenn ich jetzt wüsste zum Beispiel, ich weiß ja, dass dein Mann netterweise die ganze Sache übernimmt zu Hause, das ist ja auch eine Hausarbeit, das ist ja auch eine Arbeit.
Total.
Das darf man ja nicht verkennen und ich finde das auch mal in der grundsätzlichen Diskussion darüber, was eine Mutter leistet in der Gesellschaft, wird das ja auch mal sehr gerne unter den Tisch ein bisschen gekehrt, wo man sagt, naja, das ist jetzt nicht so wichtig, das braucht man nicht so, was ich Quatsch finde, weil ich glaube, das ist, ich bin davon überzeugt, dass das ein, also ich finde allein schon die Tatsache, dass wir darüber reden und sagen, das ist ein richtiger Aspekt, das ist schon hypothetisch. Also gehört dazu und hat auf jeden Fall eine ganz große Wertigkeit und Stellenwert in dieser Gesellschaft und so müsste es auch angenommen und auch bezahlt werden.
Ja. Ja, und sogar noch eigentlich noch mehr, weil das Problem ist halt, wenn du zu Hause bist, die Person, die zu Hause ist, die kriegt nie diese Anerkennung. Zum Beispiel für meinen Mann, der ist gelernter Jurist.
Wow.
Und das ist nur eins der Studien, die er abgeschlossen hat. Also der hat wirklich eigentlich sehr hart dafür gearbeitet, dass er auch eine gute Karriere machen kann.
Wow.
Und jetzt im Endeffekt ist er zu Hause bei den Kindern und kriegt die ganze Zeit nur mit, zum Beispiel, dass ich auf der Straße erkannt werde und Leute sagen, oh, du bist ja so toll, ich bin so ein Fan, können wir ein Foto machen, kriegt ganz viel Anerkennung und er steht daneben und hat im Endeffekt eine mindestens genauso anstrengende Arbeit wie ich, beziehungsweise eben noch anstrengender, weil er keine Anerkennung kriegt und gar nicht die Möglichkeit hat, irgendwie aufzusteigen. Aber um auf deine ursprüngliche Frage zurückzukehren, also das ist wirklich, ich habe ein ganz großes Safety-Net, nicht nur von meinem Mann, sondern auch von meinen Eltern, die mal übernehmen und das andere, was mich sehr antreibt, ist einfach diese wahnsinnige Leidenschaft. Das kennst du bestimmt auch. Ich glaube, würde man nicht so brennen für einen Beruf, dann würde man es gar nicht schaffen. Weil dann hätten wir sind da wahrscheinlich eher ähnlich, dass wir uns eher noch zu viel aufhalsen, weil es einfach so Spaß macht, weil es so Bock macht, weil man möchte eigentlich gar nichts, keine Möglichkeit verstreichen lassen, weil wir unseren Beruf so lieben.
Voll.
Ja.
Also, total schön, aber nochmal ganz kurz, ich finde diese Konstellation trotzdem spannend, weil sie, wie du es schon gesagt hast, immer noch ungewöhnlich erscheint, obwohl sie ja gar nicht ungewöhnlich ist. Ich meine, bei euch ist es halt, dass du eher diejenige bist, die das Geld mal nach Hause bringt und bei anderen ist es halt der Mann, also scheißegal.
Ja.
Jetzt ist es aber bei euch so, wie geht ihr denn aber trotzdem privat damit um, wenn ich das fragen darf, weil ich das auch spannend finde, weil man es, oder was ich immer ganz interessant finde, wenn man mit zwei Künstlern, wenn die zusammen sind und der eine ist dann vermeintlich erfolgreicher als der andere, ist ja auch vielleicht nicht immer nur eine schöne Zeit für den anderen, der sozusagen weniger im Rampenlicht steht. Wie ist denn das bei euch? Wie geht ihr damit um? Also gibt es ein Geheimrezept? Seid ihr damit offen, klar? Oder
nee,
ist das,
also das ist schwierig. Mhm. Das ist einfach schwierig und das ist Arbeit, wie jeder Aspekt einer Beziehung auch irgendwann Arbeit ist. Und wir haben es heute, bevor ich hier nach Charlottenburg gefahren bin und wir uns getroffen haben, haben mein Mann und ich wieder ein sehr ehrliches Gespräch darüber gehabt, weil er jetzt nächstes Jahr wieder anfängt mit einem Job und wir nochmal überlegt haben, okay, und wie machen wir das?
Ja.
Und ich glaube, das einzige, unter Anführungszeichen, Geheimrezept ist wirklich offene Kommunikation. Und da ganz offen miteinander reden und man muss sich auch eingestehen, dass etwas einen stört und dass man sich vielleicht auch an seinem Selbstwert ein bisschen angegriffen fühlt oder so, weil das ist natürlich so. Derjenige, der zu Hause ist und keine Anerkennung bekommt, das muss schwerer für ihn sein. Und auch natürlich in unserem Fall, wenn es der Mann ist, der normalerweise von der Gesellschaft immer noch so als Macher und der Verdiener der Familie und so dargestellt wird, dann muss das schwer sein.
Spannend.
Ja.
Wahnsinn, dass das immer so ist, ne? Also immer noch so ist in dieser heutigen Zeit, in dieser Welt. Ich finde mal, die Diskussion darum ist ja schon schwierig und dass wir das jetzt auch gemacht haben, ist auch, aber es ist nun mal Redebedarf und
ja, ich finde es gut, weißt du was? Und ich finde es auch gut, dass du mir die Frage gestellt hast und es war auch gar nicht, meine Antwort war gar nicht böse gemeint, sondern ich greife das immer nur so gerne mit auf,
ja,
weil es eben so wichtig ist, dass da noch mehr drüber gesprochen wird. Und ich meine, gerade jetzt in Zeiten, wo Trump in den USA wieder Präsident geworden ist, also jemand, der ein verurteilter Straftäter ist, Sexualstraftäter, wird eher Präsident als eine Frau. Und natürlich kann man das jetzt nicht nur auf diese Gender-Sache zurückführen, aber es hat doch sehr, sehr viel damit zu tun.
Aber interessant, weil du es gerade sagst, da stelle ich mir nur die Frage, wie das sein kann, dass ein verurteilter Sexualstraftäter wie Trump eher gewählt wird, gesellschaftlich, als eine vermeintliche Frau, die jetzt nicht als Straftäterin gilt. So, dass du nicht halt, also gesellschaftlich auch so total interessant. Und was ich da so schlimm finde, ist ja, dass es auch leider eine, ist ja auch so eine Initiallösung, der steht ja auch stellvertretend für viele andere Despoten, die dadurch hervorgehen, ne? Also könnten, ja, oder auch gegangen und gekommen sind. Siehe Mirai in Argentinien oder Orban oder ich kenne die Menschen alle nicht, ne? Man kriegt ja auch nur immer das Bild mit, was man durch die Medien mitgeteilt bekommt, aber da sind jetzt nicht die unbedingt positivsten Momente. Nee. Und ich meine, dass er verurteilt ist, ist ja nun mal ein Fakt. Da geht nicht. Und ja, das finde ich halt so krass.
Genau, und ich finde, es zeigt doch irgendwie, dass wir ein ganz großes Problem mit den Justizsystemen haben weltweit. Also, dass es jetzt wirklich sein kann, dass er überhaupt gar nicht in den Knast muss, also höchstwahrscheinlich ist es so, und dass er, wenn, höchstens vielleicht eine Geldstrafe oder so machen muss, die ihn nicht viel juckt. Es ist total schwierig. Aber genauso finde ich das auch, dass eine als rechtsextrem eingestufte Partei immer noch so agieren darf, wie sie agiert. In Deutschland finde ich auch schwierig.
Voll. Wahnsinn.
Ich meine, wir machen da jetzt einen riesen Fass auf. Wir müssen da jetzt auch nicht in die Tiefe gehen. Aber das ist halt wirklich, und ich glaube, dass auch, also ich habe da auch mit meinem Mann jetzt wieder drüber geredet, dass er als Jurist, er sagt, er findet das eigentlich, also er verteidigt das Recht dann immer so, dass er sagt, ja, das ist halt einfach ein Ist-Zustand, das ist festgelegt, und wenn es da eben wie nennt man das, Loophole, also dieses, wenn es da diesen Ausweg gibt, wie zum Beispiel bei Trump, dass er jetzt nicht verurteilt wird, weil er Präsident ist, natürlich wird es dann ausgenutzt, und dann ist es einfach so, und dann muss man darüber auch nicht mehr diskutieren. Aber irgendwie habe ich halt das Gefühl, wir müssen uns ja trotzdem irgendwie weiterentwickeln und sowas halt vermeiden, dass sowas nicht in Zukunft passiert.
Das ist hart. Also ich meine, gut, das ist Wahnsinn. Ich weiß, vielleicht bringt das jetzt auch meine juristischen Kenntnisse, aber ich, klar, ich meine, wenn was recht gesprochen ist und man eine Lücke sieht, die da sozusagen entweder grau ist und nicht richtig für was steht, du kannst ruhig schlürfen. Du trinkst ja gerade deinen leckeren Smith. Ich mache das ja sehr, ich liebe das. Ich finde, dadurch lebt doch dieser ganze Podcast noch mehr auf, von diesen ganzen Nebengeräuschen. Der ist wirklich sehr lecker. Also weißt du, das ist ja die Frage, was ist richtig, was ist falsch? Und wenn es dann eine Möglichkeit gibt, juristisch, dass er da durchkommt, dann ist es ja mit meinem Demokratieverständnis so weit her, dass ich sagen würde, okay, dann ist das so. Ich muss es aber trotzdem nicht richtig und gut finden. Also weißt du, was ich meine?
Das aber wenn wir immer nur sagen, okay, nee, dann ist es so und es muss jetzt nicht irgendwie nochmal überarbeitet werden, das Rechtssystem, dann wäre es ja auch furchtbar. Also das ist es, aber ich bin auch selber, ich habe ja im Endeffekt keine Ahnung. Das ist eigentlich das ist, denke ich mir auch immer, wenn man dann irgendwie bei so politischen Diskussionen landet, dann hat immer jeder so seine krassen Überzeugungen. Danke für die Untermalung. Aber auf der anderen Seite haben wir doch alle im Endeffekt keine Ahnung.
Das ist aber das, was du da sagst, Olivia, das finde ich total wichtig. Und ich glaube, das macht deine Größe aus. Weil ich glaube, man kann zu allem eine Meinung haben, aber Meinung heißt ja nicht Wissen. Und ich finde, das ist ein ganz feiner Unterschied in jeglicher Diskussion. Auch, sagen wir mal, dieses Hassthema Corona.
Ja.
Ich kann eine Meinung dazu haben, aber die Meinung heißt nicht Wissen. Und nochmal, unter einer Demokratie muss ich eine Meinung erstmal anhören. Die muss ich anhören dürfen. So, das darf ich. Ich muss sie nicht akzeptieren, ich darf sie auch kritisieren, aber ich, unter der Meinungsfreiheit, der demokratischen, muss ich sie erstmal anhören dürfen. Und das finde ich auch in Ordnung. Nur viele verwechseln Meinung mit Wissen. Oder sie haben es mal gehört von. Und dann finde ich es immer ganz schwierig. Gefährlich. Und ich sage immer, wenn ich jemanden nicht persönlich kenne und mir da eine Meinung gebildet habe und vielleicht auch mir ein Wissen angeeignet habe, dann kann ich nie sagen, ich weiß es. Ich kann nur sagen, ich glaube oder ich bin der Meinung, dass. Aber ich habe doch keine Ahnung. Ich kann ja auch sagen, ich finde Trump scheiße und ich finde, es ist ein Fakt, dass er ein verurteilter Verbrecher ist. Das ist Fakt. Das so und mehr aber auch nicht. Ich kriege den nur mit in den Interviews. Das finde ich mir persönlich, ich finde ihn jetzt, also ich finde auch seine Orangenhaut nicht sympathisch, aber das ist ja mein persönliches Problem.
Ja.
Das ist, vielleicht finden andere den ganz toll. So, das ist ja auch eine Demokratie. Ja. Trotzdem finde ich es für eine der ältesten Demokratien der Welt und größten in Amerika auch immer alles fragwürdig, was da passiert. So, das mal zur politischen Auseinandersetzung zum Thema. Jetzt wieder zurück zu dir, was Schönes. Spannendes Thema, also Familienleben, das kriegst du hin. Ich würde noch mal kurz an den Anfang gehen. Weißt du noch, warum du oder ihr nach Wien ausgewandert seid?
Es war aus beruflichen Gründen von meinem Vater. Ich war, weiß gar nicht genau, der war in einem ganz großen Konzern und wurde einfach versetzt nach Wien, beziehungsweise hatte die Möglichkeit, nach Wien zu gehen und hatte da total Bock drauf, weil Wien ist einfach eine wunderschöne Stadt und besonders als kulturinteressierter Mensch gibt es da einfach wahnsinnig viel zu sehen. Und ich bin total froh drüber, auch wenn es so war, dass ich mich nie irgendwo so richtig zu Hause gefühlt habe.
Ach was.
Und das ist, weil ich immer ein bisschen zu hochdeutsch gesprochen habe für die Wiener und Wienerinnen, weil ich war immer die Piefke.
Ah ja.
Ja, aber das ist auch okay, das ist auch wieder so ein Ding wie mit der Selbstfindung. Muss man sich selbst finden, muss man unbedingt so ein Zuhausegefühl haben. Ich habe halt dieses Zuhausegefühl, ist bei mir nicht gekoppelt an einen bestimmten Ort, sondern natürlich an meine Eltern, an meine Familie.
Bist du deswegen vielleicht auch rastlos? Bist du rastlos?
Ja, schon. Wobei, jetzt mit Kindern geht's. Jetzt habe ich gerade so einen Punkt gefunden, weil wir jetzt auch gerade in unser eigenes Haus gezogen sind und so. Und da lebe ich gerade und liebe das auch, dieses wirklich kitschige Eigenheim.
Nach Hause kommen.
Ja, nach Hause kommen. Super kitschig, aber irgendwie auch schön und ja. Ach, aber geil. Das ändert sich, wie gesagt, bei mir ganz schnell. Ich habe ja schon vorher gesagt, ich erfinde mich jeden Tag neu. Es kann sein, dass ich morgen schon gar keinen Bock mehr habe und schon wieder Flüge google.
Ihr seid ja auch so Adventure-Travelers, also insofern finde ich das total gut. Aber da finde ich es noch eine ganz spannende Frage. Du sagst, deine Kinder haben dich ein bisschen geerdet.
Total.
Das haben sie?
Ja,
ach, schön.
Also ich komme aus einem sehr, ich meine, ich habe in Berlin, Kreuzberg 36 gewohnt, neben allen coolen Bars und Clubs und war sehr viel unterwegs und feiern und dann, bam, wurde ich schwanger, relativ unerwartet und es war das Beste, was mir passieren konnte.
Krass.
Also, das war wirklich toll und ich weiß gar nicht, wo ich jetzt wäre ohne meine Kinder. Also die haben mich total geerdet und total, haben mir insofern total geholfen, auch nochmal eine andere Seite an mir kennenzulernen.
Ach, spannend.
Ja.
Spannend. Und wie hast du es geschafft, durch deine Einstellung zum Leben, dass du nicht so ein Helikopter...
Ich weiß gar nicht, das ist gar nicht so mein Ding. So Helikoptermama, so, die so sehr ängstlich ist um ihre Kinder und so. Ja, nee, ich gebe wahnsinnig gern Verantwortung ab. Ich liebe es, Verantwortung abzugeben. Ja, zum Beispiel liebe ich das auch, deswegen habe ich keine Angst in der Achterbahn oder sowas. Oder weil überall, wo ich die Verantwortung abgeben kann, wo ich mir denke, es ist eh schon, ich kann ja nichts dran ändern.
Ja.
Das ist eigentlich der allgemeine Grundsatz, nachdem ich gerne mein Leben lebe. Wenn ich nichts verändern kann, dann bin ich auch nicht traurig drüber, dass etwas nicht klappt. Also, oder anders ausgedrückt, glücklich ist, während doch... Warte, scheiße, jetzt habe ich es verkackt, obwohl ich es gerade so schön sagen wollte.
Schnitt,
nein, natürlich, wir machen keinen Schnitt. Wir lassen es natürlich drin. Also mein Leitsatz ist eigentlich, glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht zu ändern ist. Das ist ja eine Operette oder Oper, ich habe schon wieder vergessen, ich muss mir eigentlich merken. Auf jeden Fall, das finde ich so angenehm und wenn ich irgendwie das Gefühl habe, okay, ich kann irgendwie Verantwortung abgeben, ich kann es alles so laufen lassen, dann bin ich happy. Das heißt jetzt nicht, dass ich keine Verantwortung übernehme, aber ich muss nicht.
Ach toll. Ja. Nee, das finde ich toll. Du hast ja auch Verantwortung. Ich glaube, das hatten wir ja vorhin kurz. Je älter man wird, desto mehr verschwimmen ja auch ein bisschen die Perspektiven oder verändern sich. Ich glaube auch, dass man, das ist ja das Schöne an dir, du bist eine Mutter und du hast auch eine Verantwortung deinem Leben gegenüber, deiner Berufung. Ne? Ich meine, du arbeitest ja auch, du verdienst Geld, du hast auch eine Verantwortung für deine Familie insofern. Aber das heißt ja nicht zwangsläufig, dass du alt wirst. Weißt du, was ich meine? Ich finde, alt werden oder älter werden hat ja nicht zwangsläufig damit zu tun, dass du älter wirst, sondern eigentlich nur, dass du mehr Verantwortung für dich und dein Umfeld übernimmst und dadurch halt vielleicht eine gewisse Reifheit erlangst, die du vielleicht vorher nicht hattest.
So. Vielleicht ist es auch so ein komisches Stigma mit dem Wort oder dem Begriff älter werden.
Naja, die meisten immer sagen, jetzt bin ich aber, wir werden langsam alt, da könnte ich im Strahl kotzen, weil ich finde, wenn du das immer sagst, ich bin jetzt aber, jetzt sagen wir doch älter, was wird denn älter? Deine Einstellung, du? Ich meine, ein Freund von mir sagt immer, wenn du aufhörst, dich für neue Musik zu interessieren, bist du alt.
Ja.
Und wenn du das als Metapher nimmst für ganz vieles, dann das stimmt es.
Also
bist du ein Vorbild, weil ich finde, du bist immer neugierig, du bist immer eigentlich gut drauf, du hast so eine geile Power und so eine positive, ansteckende Energie. Es ist wirklich geil, dir da zuzugucken und dich im Leben zu haben, weil du so ansteckend bist, positiv. Aber jetzt rede ich ganz, wie gehst du mit Krisen um?
ich liebe es, mich drin zu suhlen. Aha. Deswegen muss ich auch so ein bisschen schmunzeln, wenn du sagst, ich bin immer gut drauf, weil es so lustig, dass es so wirkt. Und ich versuche aber tatsächlich, dass es gar nicht immer so wirkt. Ich möchte nicht nach außen ausstrahlen, dass es mir immer gut geht oder so, weil natürlich tut es nicht. Und natürlich habe ich auch ganz krasse Krisen, wie jeder Mensch. Und dann suhle ich mich da auch so ein bisschen drin. Und das ist auch schön. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, das ist meine Art, wie ich damit umgehe. Ich muss das zulassen. Auch Trauer zulassen oder Zweifel und alles. Ich glaube, da habe ich es natürlich auch gut, weil das stimmt schon auch, was du sagst. Ich bin neugierig, ich will immer was machen und es kommt auch immer irgendwann zurück. Und deswegen kann ich mich darauf verlassen. Deswegen habe ich jetzt nicht so Angst, dass ich irgendwie krass in ein Loch falle. Ja.
Und dann passiert bei dir nicht, glaube ich auch nicht. Das ist so viel zu gut, finde ich. Und sag mal, du bist quasi dann in Wien groß geworden. Für mich ist das ja immer das wunderschöne Tor zum Osten Europas auch. Wien ist ja wirklich großartig. Du hast gesagt, das ist eine für dich eine prägende Zeit auch gewesen als Kind sicherlich.
Auf jeden Fall.
Wann kam denn da der Wunsch, dass du in die Schauspielerei möchtest?
Oh, ich glaube, da war ich 5 oder so und da war ich das erste Mal in der Oper. Aha. Und ich habe mir Hänsel und Gretel angeguckt in Wien mit Carmen war meine erste Oper. Und ich saß da und fand es einfach super spannend und ich durfte auch als Kind eigentlich nicht Fernsehen oder kaum Fernsehen und für mich war es immer dann so aufregend, wenn ich mal in die Oper oder Operette gehen konnte.
Wow.
Und dann habe ich mich immer so umgedreht und zu sehen, wie die Menschen sich freuen auf irgendwas und da habe ich mir immer gedacht, boah, das würde ich auch machen. Und dann hat es angefangen, zuerst wollte ich Balletttänzerin werden, aber dann war ich super schlecht im Ballett, dann wollte ich Opernsängerin werden, habe nicht gut genug gesungen, dann wollte ich Musical irgendwie machen und zwar auch, wie gesagt, nicht genug singen, nicht genug tanzen, blieb nur Schauspielerei übrig. aber das war von immer mein Traum und also wirklich schon immer. Und als ich 10 war oder so, habe ich meine ersten Initiativbewerbungen an Theater losgeschickt. Wow. Und an Produktionsfirmen. Jeder Buchstabe in einer anderen Farbe.
Ach süß, echt? Das ist ja krass. Toll. Ja.
Und so fing es an. Und dann habe ich auch mit 10, also auf diese Initiativbewerbung kam dann auch die erste Antwort vom Raimund Theater. Das ist ein großes Musicalhaus innerhalb von den Vereinigten Bühnen Wiens. Da gehört es dazu. Und da durfte ich dann im Chor von so einem Musical, Joseph and the Amazing Technicolor Code und so. Und es war ganz cool. Und dann durfte ich eine Serie drehen, in Deutsch, eine ORF-Kinderserie, 2 Jahre lang auch.
Mit 11 bis 13.
Nee, das war dann tatsächlich ein Casting. Und da wusste schon jeder in meinem Umfeld, ich möchte das gerne machen. Und wir hatten es im Radio gehört. Und da habe ich dann auch wieder so eine ganz bunte Bewerbung losgeschickt. Und es war cool. Und das war für mich immer, und es war für mich immer klar. Also ich weiß noch, ich habe dann immer geguckt, okay, wo möchte ich später studieren? Und ich wollte eigentlich dann auch immer schon im Ausland studieren, weil ich wollte unbedingt im englischsprachigen Raum eigentlich spielen, bis ich dann gemerkt habe, dass ich meinen deutschen Akzent nicht loswerde, aber gleichzeitig auch noch ein bisschen englisch aussehe, mit so rötlichen Haaren und so. Es hat dann irgendwie nicht gepasst. Deswegen bin ich dann auch ganz schnell nach dem Studium in London wieder zurück nach Deutschland und da...
Und wo warst du in London? Das ist ja spannend. Ich meine, das ist ja auch unbezahlbar. Wie hast du das geschafft? Das ist ja toll.
Ja, nee, war ich dann in Singapur und habe da erstmal mein Abi bzw. International Baccalaureate Diploma, das ist so das internationale Abi gemacht.
Warum denn Singapur? Das ist ja krass.
Auch, es war auch beruflich von meinem Vater aus. Ach, und ich hatte entweder die Wahl, in Wien zu bleiben, in ein Internat zu gehen oder nach Singapur. Aber ich war davor gerade erst 6 Monate in den USA auf so ein Auslandssemester. Und deswegen hatte ich Bock, nochmal was anderes zu machen.
Toll.
Und dann habe ich da eben meine Schule abgeschlossen und auch ein Jahr so Performance Art studiert, aber es ist nicht unbedingt Performance Art, wie, was wir jetzt mit Performance Art in Zusammenhang bringen, sondern es war eher so ein Musical-Kurs eigentlich. Und da war mir das Niveau vom Schauspiel oder des Schauspiels ein bisschen anders. Also wir hatten sehr viele australische LehrerInnen auch, aber es war trotzdem ein bisschen anders. Sie ist nicht so naturalistisch vielleicht. Und deswegen wollte ich dann nach London und habe dann in London studiert, in der Academy of Life and Recorded Arts, ALRA. Wow. Und war da 3 Jahre und ich konnte es mir leisten, erstens, weil meine Eltern mich sehr unterstützt haben und zweitens, weil ich von dieser Fernsehserie, die ich als Kind gemacht hatte, 2 Jahre lang, habe ich mir ganz viel, hatte ich alles gespart und angelegt. und konnte das verwenden und nebenbei habe ich gejobbt bei
Toll.
Starbucks.
Ach, stark, wow, ja. Das ist ja echt eine prägende Zeit.
Ja.
Krass. Und dann bist du sozusagen wiedergekommen?
Dann war ich in Berlin zu Besuch eigentlich und es hat mir so gut gefallen, dass ich einfach da geblieben bin. Und
wann
meine Sachen
das?
Mir noch, das war 2013, 2014,
ach,
ja.
Aha. Und, war das erste Mal dann in Berlin?
Ja, das erste Mal in Berlin. Und es hat mir so gut gefallen, dass ich dann einfach da geblieben bin. Und dann habe ich mich aus Scheiß einfach mal bei Agenturen beworben, bei ganz vielen. Und ich war so erstaunt. Ich hatte dann irgendwie 10, 15 Bewerbungsgespräche bei Agenturen. Also total krass. Und hatte auch viele, von denen ich mir dann aussuchen konnte, mit denen ich arbeiten konnte. Und dann dachte ich mir, okay, krass, in Deutschland ist es so viel einfacher als in England. Der Markt ist einfach hier doch nochmal viel kleiner als in Großbritannien.
Ja.
Und dann hatte ich auch das erste Theater-Engagement, mini kleine Rolle, aber es war okay und dann ging es so weiter und dann war ich eigentlich ganz froh. Dann war ich in Deutschland plötzlich.
Und hast in Berlin gewohnt, Kreuzberg?
In Berlin, ja.
Wow, weil du gerade sagst, der Podcast hat ja auch ein bisschen was mit Berlin zu tun. Mittlerweile wohnst du ja, das darf man glaube ich sagen, du arbeitest und lebst auch in Potsdam.
Ja.
Eine der schönsten Städte, finde ich, in Deutschland. Toll, ich wollte immer, wenn ich groß bin, da mal hinziehen. Siehst du, und du wohnst schon da.
Hast du noch Zeit, groß zu werden?
Zeit. Was ist denn, hat sich zu 2013, gut, das sind jetzt ungefähr knapp ein bisschen mehr als 10 Jahre, wie hat sich denn Berlin für dich verändert? Ich meine, du wohnst jetzt in Potsdam, das ist natürlich nicht Berlin. Bist du immer noch gerne hier? Was macht für dich Berlin aus?
Also ich bin immer noch gerne hier und Berlin ist immer für mich noch so ein bisschen Freiheit. Vielleicht auch, weil wenn ich jetzt in Berlin bin, dann bin ich eben nicht bei meinen Kindern zu Hause in Potsdam, sondern gehe meistens hier aus oder gehe was essen oder treffe mich mit Freunden und Freundinnen. Deswegen ist es immer noch für mich Freiheit und das war es damals auch schon. Ich habe es geliebt in Berlin, dass man, also auch da, wo ich gewohnt habe, es war gleich neben der Markthalle 9, da beim Girlie in der Nähe, das war einfach total cool, man hat immer Leute kennengelernt, wir waren ewig lang, saßen wir draußen, es war immer so ein ganz freies, fast schon hedonistisches Lebensgefühl. Und dem jage ich immer noch nach, wenn ich in Berlin bin. Manchmal, mittlerweile nervt es mich, wenn es zu voll und zu laut ist. Ich bin da doch vielleicht, weil ich jetzt auch so viel Trubel immer zu Hause habe mit den Kindern, bin ich jetzt auch froh, wenn ich mal ein bisschen mehr in der Ruhe bin.
Und du bist ja mit der Bahn super schnell hier zum Charlottenburg.
Ja, super schnell, das ist richtig cool, ja.
Im Café Olé. Ach, faszinierend. Sag mal, und dann hast du ja noch mit deiner Kollegin Maria Wedig einen eigenen Podcast.
Genau, ja, der heißt Motivierend Ehrlich, wenn ich mal so frech sein darf und Werbung machen kann.
Definitiv.
Danke für die gute Vorlage.
Ja, sollst du.
Da reden wir ganz ehrlich über das Mutterdasein, beziehungsweise das Lustige ist ja auch, dass wir Mutter und Tochter bei gute Zeiten, schlechte Zeiten spielen, obwohl uns eigentlich nur, ich weiß nicht, 6 Jahre entfernt.
Wahnsinn.
Im echten Leben. Und wir haben beide 2 Kinder jeweils und sprechen so ein bisschen über die Erwartungen der Gesellschaft auf Eltern, aber auch wie es wirklich ist und meistens sind wir sehr müde und reden sehr viel Unsinn.
Toll.
Ja, aber das heißt, Leute hören es anscheinend ganz gerne an. Frag mich nicht, warum, hört bloß nicht rein. Was für eine Scheiße.
Jede Woche neu.
Jede Woche eine Folge, ja.
Überall, wo es Podcast gibt.
Genau.
Sag nochmal den Titel.
Motivierend ehrlich.
Ach toll, super. Also Maria Wedig und Olivia Marei. Ja, natürlich an dieser Stelle darauf mal hingewiesen. Ey, Olivia, jetzt fühlt sich das hier auch wieder wahnsinnig schön. Ich wusste, dass es labend wird mit dir und super interessant, aber wir sind total gesprungen und ich finde es, ich könnte jetzt immer noch so weitermachen. Ich habe mal so für mich so eine Grenze mal gesetzt, dass wir so 30 bis 40 Minuten immer sprechen, dass man sagt, man hört diesen Podcast irgendwie auf dem Weg ins Bett oder zur Toilette oder auf dem Weg zur Arbeit.
Wie lange gehst du zur Toilette, frage
naja,
ich mich.
Naja, wenn du morgens so aufstehst, weißt du, dass man sowas nebenbei mal hört. Ich könnte ewig noch weitersprechen, weil das ist total spannend. Also du bist wirklich eine ganz tolle Persönlichkeit, Olivia, und ich freue mich wirklich wahnsinnig, dass ich dich kennenlernen durfte.
Geht mir genauso, Nico. Kann ich nur zurückgeben.
Vielen, vielen Dank. Hast du noch andersrum. Gibt es was, worauf du dich jetzt zukünftig noch freust? Steht was an, was du schon sagen darfst oder worauf du Bock hast oder was du noch gerne machen wollen würdest?
Nico, da bringst du mich jetzt aber in der Ecke. Ich freue mich, wenn ich heute Abend meinen Weihnachtstee trinke und auf dem Sofa chillen.
Ja, geht,
zählt es auch?
Ja, voll. Natürlich sind wir manchmal auch die vermeintlich kleineren Dinge im Leben.
Und ansonsten hoffe ich natürlich, und darauf würde ich mich sehr freuen, wenn wir auch bald wieder zusammenarbeiten.
Ja, voll.
Vielleicht ja den Jedermann, die Jedermann-Festspiele wieder auferleben lassen. Es war ganz toll, dass ich die Botschaft spielen konnte.
Ja, sehr
unser
gut.
Sohn,
hast du das gemacht?
Ach, danke schön. Ja. Du hast wirklich dann eine Gabe, tolle Leute zusammen zu trommeln. Es hat so viel Spaß gemacht und wir durften ja in drei tollen Städten spielen. Da bin ich mal gespannt, was vielleicht das nächste Jahr bringt. Und ansonsten.
Ja, Wahnsinn. Ich wollte vielleicht noch mal ganz kurz dazu sagen, das war ja auch spannend. Du hast ja die Botschaft sozusagen bei uns ganz anders mal angelegt, als sie vielleicht im klassischen Sinne so vorgesehen war. Es ist auch mutig und steht quasi auch ein bisschen für dich, wie ich dich so sehe, dass du da auch gerne mal gegen den Strich gehst.
Danke, das war ja cool, dass wir uns hier getroffen haben, auch im Café Olé und das erste Mal darüber gesprochen hatten und ja die gleichen Gedanken hatten. Sehr, sehr schön.
Ja, großartig. Also dafür noch mal ein dicker Dank. Olivia, bitte bleib so, bleib gesund und auf ganz, ganz bald. Ich drück dich.
Ich dich auch.
Und ihr da draußen, denkt dran, bleibt zuversichtlich und fröhlich.
Tschüss.
So tickt Berlin. Dein Podcast von und mit Nikolai Tegeler.